Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Die Sanktionen gegen Russland wirken. Das hören wir praktisch andauernd von westlichen Regierungspolitikern. Ende Februar, da einigte sich die EU auf das nunmehr 10. Sanktionspaket gegen Russland. Und es ist das erklärte Ziel, die Regierung in Moskau damit in die Knie zu zwingen. Dass genau das aber nicht passiert und die Sanktionen auch für uns weitreichende Konsequenzen haben, sagt der österreichische Historiker und Verleger Hannes Hofbauer, mit dem ich jetzt darüber sprechen möchte. Schönen guten Tag, Herr Hofbauer.
Schönen guten Tag von meiner Seite.
Herr Hofbauer, in Ihrem neuesten Buch Kriegsfolgen, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert, da widmen Sie sich auch ganz explizit den Russland-Sanktionen. Zuerst einmal, hat es Sie überrascht, mit welcher Beharrlichkeit die EU immer wieder neue Sanktionen gegen Moskau verhängt?
Also die ersten Sanktionen gegen Moskau nach dem Ende der Sowjetunion wurden ja im April 2014 bereits verhängt gegen ganze Branchen wie die Banken, dann Fördermittel für Gas- und Öltechnologien und Dual-Use-Militärgütern. Und das hat sich dann heraufgezogen bis zu dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, wo am Folgetag dann beispiellose Sanktionen verhängt worden sind. Unter anderem das, was eigentlich noch nie war und was mich schon überrascht hat, um auf Ihre Frage zu antworten, dass man 300 Milliarden Dollar Zentralbankgelder Russlands blockiert hat, eingefroren hat und jetzt darüber diskutiert, ob man sie nicht tatsächlich auch enteignet und für andere Zwecke verwendet. Also das ist eine ganz neue Dimension, die auch in der Welt wahrscheinlich Aufmerksamkeit erregt hat, weil sich natürlich sehr viele Potentaten links oder rechts oder wo immer fragen, wie kann das sein, dass man einfach Zentralbankgelder eines Staates blockiert, indem man sie festsetzt, ohne da in irgendeiner Form mit rechtlichen Dingen dazu getrieben worden zu sein.
Kommen wir mal zur Wirksamkeit der Sanktionen. Schaut man auf offizielle Zahlen, etwa auf Statista.com, so wächst Russlands Wirtschaft derzeit, während etwa Deutschlands BIP-Wachstum gen Null tendiert. Schießt sich der Westen da gerade ins eigene Bein?
Russlands Wirtschaft wächst, da haben Sie recht. Ich glaube auch ganz eindeutig, dass sich der transatlantische Raum, insbesondere die Europäische Union und da wieder insbesondere Deutschland, ins eigene Bein schießen. Weil die Sanktionen, die ursprünglich von JP Morgan, wenn ich mich richtig erinnere, im März 2022 bewirken hätten sollen, dass 35% der russischen Wirtschaftsleistung einbrechen. In Wirklichkeit waren es im ersten Jahr 4% und jetzt geht es wieder aufwärts. Das zeigt schon, dass die Sanktionen sinnlos sind für den Zweck, für den sie gedacht waren. Und noch sinnloser in dem Sinne, dass es eben gerade unsere Wirtschaften hier in Westeuropa besonders stark trifft. Sanktionen werden eigentlich immer umgangen. Also ich habe mich auch mit meiner Dissertation vor vielen, vielen Jahren mit dem Kokom-Regime nach 1945/47 beschäftigt, wo die Sowjetunion mit Embargo-Maßnahmen überzogen worden ist vom Westen. Und auch das wurde immer wieder umgangen. Und man sieht ja jetzt, die Europäische Union ist gerade dabei, das 11. Sanktionspaket zu schnüren. Und da sollen jetzt jene Länder bestraft werden, die für so Umgehungen der Russland-Sanktionen in der Lage sind, diese Umgehungen zu bewerkstelligen. Also Kasachstan, die Türkei und andere. China will man ausnehmen. Also diese Spirale dreht sich weiter und wird aber nur bewirken, was immer Sanktionen bewirken, dass die Güter, die unter Sanktionen stehen, teurer werden, dass es Zwischenhändler gibt und dass es vor allem neue Handelsströme sich auftun und neue wirtschaftliche Kontakte entstehen.
Aber welcher Zweck wird denn ganz explizit mit den Sanktionen verfolgt? Weil ich habe das Gefühl, dass sie vor allem einen symbolischen Charakter aktuell haben.
Ja, wenn man sich ansieht, wie bei uns die Energiepreise in die Höhe geschossen sind, dann war das nicht sehr symbolisch und das war unmittelbarer Effekt dieser Sanktionen gegen Russland. Insofern, glaube ich, kann man das fast nur erklären mit dem schlechten Personal, das die Europäische Union derzeit führt, von von der Leyen angefangen bis hin zum Wirtschaftsminister, dem Deutschen, die eigentlich, glaube ich, nicht wirklich am Schirm haben, was solche Sanktionen bewirken, wenn man nicht im Prinzip die ganze Welt im Blick haben und nicht nur immer die einzelnen Länder gegenüber Russland. Wir sehen eben, dass China, dass die Türkei, dass Kasachstan, dass viele andere Länder ihren Handel mit Russland ausbauen und selbst innerhalb der Europäischen Union sind so Länder wie Deutschland und Österreich, die nicht wirklich weniger Geld nach Russland überwiesen haben im Handelsvolumen im letzten Jahr 2022, was eine Statistik sehr schön herausgearbeitet hat.
Nun beschränken sich diese Sanktionen heute ja nicht nur auf wirtschaftliche Bereiche, sie weiten sich auch aus auf Kultur, Sport oder auch Kirche. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer Entwestlichung Russlands. Was hat das für Konsequenzen?
Das hat die Konsequenzen, dass der Dollar immer weniger zur Weltleitwährung wird, dass er verliert an Einfluss, Das sieht man daran, dass wesentliche Länder wie insbesondere Saudi-Arabien beginnen, ihre Energie auf chinesischer Währungsbasis zu verkaufen, dass Länder wie Indien einen Währungskorb schnüren zwischen Rupie und Rubel, um mit Russland zu handeln. Also diese Aussage, dass Russland isoliert sei, die stimmt natürlich für unsere Sicht der Dinge im transatlantischen Raum, aber die stimmt auf der Weltebene nicht. Russland ist im Gegenteil, würde ich meinen, in neue Sphären eingegliedert. Der Juniorpartner von China, das mag in Russland auch nicht gut ankommen, aber das ist eben derzeit die Lage der Dinge.
Und tatsächlich ist es ja auch so, dass beispielsweise raffiniertes Öl derzeit in Mengen aus Indien in Richtung EU wandert und das hat seinen Ursprung in Russland. Welche Rolle spielen denn für Sie Länder wie Indien, aber auch China, möglicherweise auch afrikanische Staaten in dem aktuellen Konflikt?
Die Welt ordnet sich neu, das war aber auch schon vorher so. Also das Ende des amerikanischen Jahrhunderts, oftmals postuliert, scheint jetzt wirklich sozusagen Wirklichkeit zu werden. Natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Und es ist auch eine gefährliche Situation, wenn Weltreiche, wenn Hegemonien wirtschaftlicher Natur ihre Kraft verlieren. Das haben wir auch schon in den Jahrhunderten zuvor mit dem British Empire gesehen und mit auch der niederländischen Vorherrschaft eine Zeit lang. Und in so einer Situation, wo es vom transatlantischen zum pazifischen Raum geht, wo dort die wesentlichen Erneuerungen stattfinden, auch die größten Kapitalverschiebungen und die wichtigsten ökonomischen Players dann auch sich dort positionieren, dann ist es auch selbstverständlich, würde ich meinen, dass sich periphere Länder wie afrikanische Länder versuchen, diesem Raum anzuschließen, der dann mit BRICS eine ökonomische Anziehungskraft hat, auch eine politische natürlich. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Tunesien, was erst unlängst gemeint hat, dass es einen Weltbankkredit nicht bekommen will, weil die Bedingungen dafür so schlecht sind und soziale Unruhen auslösen würden. Und sie versuchen jetzt über die BRICS ähnliche Gelder zu requirieren. Das heißt, das hat eine Anziehungskraft, dieses chinesisch-russische Tandem, das ja sowohl wirtschaftlich auch militärisch derzeit aufgestellt ist und ist im Prinzip etwas, was man schon länger beobachten kann. Ich meine, die Seidenstraße von China ist, glaube ich, 2013 auf den Weg gebracht worden als Idee und auch in den ersten Investitionen. Und das ist ein ganz wichtiges Projekt, weil es auch neue Handelswege dann außerhalb nur der Meeresstraßen gibt, die dann vom Westen und von Großbritannien und USA auch weniger stark sanktioniert werden können, weil es den eurasischen Raum eigentlich nicht verlassen.
Eigentlich braucht es für Sanktionen ja einen UN-Beschluss. Da Russland eine Vetomacht bei den Vereinten Nationen ist, gibt es diesen Beschluss logischerweise nicht. Welche rechtliche Grundlage haben denn die Sanktionen überhaupt?
Also die Sanktionen, die Europäische Union ausgelobt hat, wenn man so sagen will, sind völkerrechtswidrig. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel Debatte darüber, weil wie Sie sagen, ist ja von der UNO da kein Platzett gekommen, keine Zustimmung. Und die WTO, die ja auch ein Sanktionspaket schnüren könnte, für die ist eigentlich nur dann das legal, so Sanktionen zu verhängen, wenn man bedroht ist als Land in seiner wirtschaftlichen Substanz beispielsweise. Das heißt, die Ukraine kann Sanktionen verhängen, also auch rechtens, was die WTO betrifft, die Welthandelsorganisation, weil es ja wirklich bedroht ist vom russischen Angriff. Aber Frankreich, Deutschland, die USA sind nicht bedroht vom russischen Angriff. Die können eigentlich rechtmäßig nicht Sanktionen verhängen. Insofern ist es eine illegale Geschichte, die da gemacht wird. Und das sieht man ja auch im Menschenrechtsbeirat der UNO letztens, dass die absolute Mehrheit der dortigen vertretenen Länder gegen Sanktionen insgesamt gestimmt hat. Das hat jetzt nicht nur die Russland-Sanktionen betroffen, weil die Sanktionen, insbesondere der USA, sind ja derzeit sehr multipel und betreffen viele, viele Länder auf der Welt.
Nun könnte ich natürlich mit den Worten des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen kontern, der da sagt, wenn Russland nicht in die Knie gezwungen wird, dann steht der Russe bald vor Polen. Damit wäre es doch dann quasi eine Verteidigung, wenn man Sanktionen erlässt seitens der EU, oder?
Ja, wenn man sich das Feindbild so aufbaut, dass man meint, Russland steht demnächst vor Polen und übermorgen in Berlin und kommt dann sozusagen nach Paris, ist ja auch schon mal passiert, im Anschluss an den Vormarsch Napoleons, dann hat man sozusagen eine völlig andere Sicht der Dinge. Ja. Das wäre zu diskutieren, aber für meine Begriffe ist das visionär im negativen Sinn, weil nichts dafür spricht, dass Russland, wo man sieht, wie schwer sich Russland tut, diese Ukraine-Frage für sich zu lösen, also im schlechten Sinn zu lösen, mit mit Krieg, dann hätte man ja denken können, dass Russland das in wenigen Wochen erledigt. Es war ja auch geplant mit einem Regimewechsel durch den Einmarsch in Richtung Kiew direkt. Alles hat nicht funktioniert. Also da glaube ich, kann heute niemand sich mehr ernsthaft hinstellen und sagen, Russland ist drauf und dran Richtung Berlin oder woanders in Richtung Westen zu marschieren.
Soweit eine Einschätzung des österreichischen Historikers und Verlegers Hannes Hofbauer. Sein aktuelles Buch Kriegsfolgen, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert, ist aktuell im Handel erhältlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken.